BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Wir sind Anfang November. Die Arbeit draußen ist weitgehend vorbei. Und auch wenn das meiste schon geerntet ist, zum Beispiel Quitten, Hagebutten, Wildkräuter und anderes, lässt sich auch jetzt noch ernten. Und dann geht's drinnen weiter. Und ja, in 7 Wochen ist Weihnachten. Da beginnen jetzt schon vielerorts die Vorbereitungen. Bei uns im Studio heute unsere BR-Heimat-Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Grüß dich, herzlich willkommen aus dem Chiemgau hier in München.
Grüß dich, Johannes.
Jetzt habe ich das Mikrofon nicht aufgezogen. Bitte noch einmal,
Dorothea. Noch einmal grüß dich, Johannes.
Ja. Hier in München haben wir es neblig trüb. Bei dir zu Hause am Chiemsee auch?
Da ist gemischt. Der Nebel liegt noch über dem See. Und sobald man dann Richtung Berg fährt, ist strahlende Sonne. Und man möchte eigentlich nur in die Berge, weil es da so wunderschön sonnig und klar und blauer Himmel ist.
Man kann es sich dann halt doch nicht immer aussuchen und man muss es nehmen, wie es kommt. Du, wir haben uns ein großes Pensum heute vorgenommen, die kommenden 2 Stunden. Wir haben etliche Gedenktage. Martin, Cecilia, Katharina, Andreas, was so ansteht in den nächsten Tagen. Und wir sind, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, gerade in einer Zeit, was vielen nicht mehr bewusst ist. Seelenoktav nennt sich das. Was hat es damit auf sich?
Oktav kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet also 8 Tage. Und die Seelenoktav, die wurde früher sehr ernsthaft begangen. Die beginnt an Allerheiligen und dauert eben 8 Tage. Das sind die 8 Tage, in denen man vermutet oder befürchtet hat oder gehofft hat, dass die armen Seelen vorübergehend wieder an den Ort ihres Wirkens, ihres Lebens zurückkehren dürfen. Also ganz streng hat man eigentlich gemeint, dass aller Heiligen, aller Seelen für 1-2 Tage die Seelen, die noch im Fegefeuer sind und nicht im Paradies, so wie man sich das halt vorgestellt hat, dass die eben für kurze Zeit wieder zurückkehren dürfen, dass man die aber natürlich nicht sehen kann. Und aber wann die genau jetzt wieder zurück müssen sozusagen, das hat man nicht gewusst. Also diese Oktav hat eben 8 Tage ab Allerheiligen gedauert. Da hat man jeden Abend die Kirchenglocken geläutet. Man hat jeden Abend, hat sich die Familie versammelt in der Stube. Von 7 bis 8, also 1 Stunde, wurde da Rosenkranz gebetet. Alle mussten mitbeten. Da wurden Kerzen entzündet und man hat natürlich gefürchtet, dass irgendwo noch die Geister, die armen Seelen unsichtbar um einen rum sind. Also das war eine richtige gruselige Zeit. Und eine alte Frau hat einmal gesagt, nach Kirchweih kommt Allerheiligen und nach Allerheiligen kommt der Teufel. Also die Zeit haben sie gefürchtet. Und wenn aber dann diese Seelenoktav, also jetzt Allerheiligen war am Freitag, dann geht es jetzt quasi noch diese Woche, mehr oder weniger bis Samstag, diese Oktav. Und wenn die dann vorbei ist, dann kann man entspannt durchatmen, weil dann sind alle Geister wieder weg. Und die armen Seelen wieder im Fegefeuer. Oder wenn man sie durch Gebete erlöst hat, dann sind sie vielleicht schon auf dem Weg in den Himmel.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Aus dem Chiemgau ist sie angereist. Am Chiemsee ist es genauso neblig wie hier in München. Die Tage werden kürzer und kürzer. Die Sonne scheint weniger. Dorothea, wir haben es im Vorgespräch auch schon ein bisschen anklingen lassen. Was mir immer wichtig ist, gerade in dieser Jahreszeit zu bemerken, dass wir auf elektrisches Licht angewiesen sind und dass wir es nicht mehr ganz so im Blick haben, was die Jahreszeit mit uns macht. Man schimpft dann ein bisschen über den Nebel, aber die Tage werden kürzer und früher haben die Leute keine andere Möglichkeit gehabt, als sich dem auch reinzugeben.
Ja, die Menschen haben im Lauf der Evolution, ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber der Jahrhunderte und Jahrtausende halt gelernt, damit umzugehen und haben auch entsprechende Bräuche und Kulthandlungen entwickelt. Ich meine, die Bräuche sind ja nicht irgendwann vom Himmel gefallen, sondern die sind ja mit den natürlichen Gegebenheiten gewachsen. Dann kamen natürlich verschiedene Kulte und Religionen dazu. Und wir wissen ja, dass das Christentum in vielen Teilen oder in vielen Ritualen und Bräuchen auf vergangenen Religionen fußt. Also keltischen Naturgöttern und der Antike und so weiter. Aber jetzt mal abgesehen von diesen alten Kulten und Religionen ist Brauchtum oder sind Bräuche halt eben, wie du sagst, auch entstanden durch die natürlichen Gegebenheiten, durch die Natur, durch die Jahreszeiten, durch die schlichte Tatsache, wie lang oder wie oft die Sonne scheint und wie die Temperatur draußen ist. Also wir erleben das ja jetzt gerade, wo wir eigentlich so im Kopf halber noch im Sommer sind, dass man feststellt, boah, das ist ja so kalt worden und es wird auch noch zu schnell finster. Und überhaupt merkt man jetzt wirklich auch deutlich am Licht, an den Temperaturen, an dieser kalten Nässe draußen unter Umständen, dass jetzt eine andere Jahreszeit eingezogen ist und automatisch haben wir Lust auf einen heißen Tee und mehr nach innen zu gehen und eine Kerzerl anzuzünden oder wie du sagst, das elektrische Licht anzuschalten. Und die Menschen früher, die konnten das halt nicht. Also die haben sich quasi die ganze schöne Saison im Sommer, wenn die Tage lang sind, wenn es warm ist, wenn alles blüht und grünt und Früchte reif werden, haben die sich voller Furcht und Schrecken schon vorbereitet auf Herbst und Winter, wenn sie nichts ernten konnten, wenn es stockfinster war, wenn man quasi schon um 4 Uhr Nachmittag nichts mehr gesehen hat ohne künstliches Licht. Und künstliches Licht hat damals bedeutet, dass ich einen Kinnspan habe oder in den letzten 200 Jahren vielleicht dann Petroleumlampen und ganz früher noch Talglichter, die furchtbar gestunken und gerußt haben. Und wer arm war, der konnte sich sowieso kaum ein Licht leisten. Dass das dann zu anderen Gemütsverfassungen führt, das liegt eigentlich auf der Hand. Und dann, wenn es stockfinster ist und ich muss nur mit einem Kinnspan in der Hand nachts aufstehen, weil das Kind schreit oder weil irgendwie im Stall was passiert ist oder so, dann habe ich natürlich Angst, weil das gespenstische Schatten wirft und weil hinter jeder Ecke knackst irgendwo und zusätzlich wird mir erzählt, dass die Geister in der Zeit unterwegs sind und ich hoffe nur, dass nichts Schlimmes passiert und dass es nicht so kalt wird, dass man nicht mehr heizen kann und so. Also das waren ganz andere elementare Ängste, die die Menschen gehabt haben. Und die natürlich dann auch dazu geführt haben, dass entsprechendes Brauchtum aufgekommen ist, worüber wir heute vielleicht lachen, ja von wegen Geister um uns herum, die man nicht sieht. Das ist doch ein Blödsinn, wo sollen denn die herkommen und so. Aber wenn man sich jetzt mal, wie du schon richtig sagst, Johannes, unser ganzes künstliches Licht wegdenken und unsere künstliche Heizung, die wir aufdrehen und überall ist schön warm, und wenn man sich das alles wegdenkt, unsere Straßenbeleuchtung, unsere Mobilität, ja, du bist früher entweder zu Fuß gegangen oder du hast dir ein Pferd und eine Kutsche leisten können. Ansonsten, und du bist aber trotzdem in stockfinsterer Nacht unterwegs gewesen.
Und dann dauert es immer noch lang.
Und dann dauert es immer noch lang und es ist immer noch stockfinster und es ist immer noch unbequem und kalt. Und das muss man einbeziehen, wenn man jetzt Brauchtum oder diese altüberkommenen Bräuche als Unsinn abtut, sondern man muss die unter den Umständen sehen, unter denen sie entstanden sind. Und es ist noch gar nicht so lang her, dass unser Leben so viel anders geworden ist durch die Technik und Mobilität und so weiter. Das ist jetzt, haben wir 2024, das ist jetzt vielleicht gute 100 Jahre her, teilweise nicht einmal so lange.
In ländlichen Gebieten, auch wenn ich von mir zu Hause aus denke, Nachkriegserscheinung. Wann hat man ein Telefon gehabt? Wann hat es einen Fernseher gegeben?
Ist noch nicht Telefon her. Wann hat es elektrisches Licht gegeben? Also in der Rosenheimer Gegend sagt man immer, der Kat Rhein hat das Licht gebracht. Und das war in die 20er, 30er Jahre oder so. Und das ist jetzt noch nicht mal 100 Jahre her, das muss man sich vorstellen. Und dann kam der Krieg und dann kam die schlechte Zeit. Und wenn wir an unsere Eltern und Großeltern denken, dann war das auch noch sehr viel anders als jetzt.
Habe die Ehre, unserem Vormittagsratsch auf BR Heimat heute mit der Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Ja, Dorothea, morgen haben wir Leonhard, 6. November.
Morgen hat der heilige Leonhard seinen Gedenktag, seinen Namenstag und dieser ganz wichtige Tag. Das heißt Leonhardi oder Lerhards oder je nachdem, in welcher Region man ist. Überall wird der heilige Leonhard verehrt, in Süddeutschland, in Österreich. Der ist der Rösserpatron und nicht nur der Schutzpatron für die Rösser, sondern für alle, heute sagt man Nutztiere, also für alles, was im Stall steht. Nicht nur die Rösser, die natürlich eigentlich per se sehr wertvoll, das Wertvollste sind, sondern auch die Kühe und die Kälber und die Ziegen und die Schafe und die Schweine. Das wissen wir deswegen, weil in den Wallfahrtsorten zum heiligen Leonhard haben die Menschen früher ja Votivgaben gebracht. Und viele dieser Votivgaben waren aus Wachs. Und da gibt es also vom wächsernden Schweindel bis zum wächsernden Rössal und zur wächsernden Kuh alle Stalltiere quasi. Das Besondere am heiligen Leonhard, also es gibt viel Besonderes zum heiligen Leonhard, aber auch besonders ist, dass man ihm sehr viele Eisenvotive gebracht hat. Wenn wir gerade bei den Leonhards Wallfahrten sind, also sehr viele kleine Tierfiguren, die man symbolisch stellvertretend für die eigenen Tiere dem heiligen Leonhard geopfert hat, und zwar aus Eisen. Und aus Eisen deswegen, weil, da sind wir wieder beim Pferdepatron, das Hufeisen der Pate gestanden hat sozusagen. Einerseits das Hufeisen für die, was die Pferde tragen, und andererseits wird der heilige Leonhard ja immer dargestellt mit einer Kette in der Hand. Und diese Kette hat man als Viehkette gedeutet, und so ist der heilige Leonhard überhaupt zum Viehpatron geworden. Und diese Kette ist natürlich auch aus Eisen, und Eisen ist ja schon immer ein ganz besonderes Material gewesen, ein Metall, was man auf geheimnisvolle Art und Weise aus der Erde rausholt, tief aus der Erde, aus den Höhlen, und alles, was in der Erde ist, in dem Dunklen, ist ja, bringt man in Richtung Jenseits, bringt man in Verbindung eventuell sogar mit den jenseitigen Mächten, die vielleicht sogar böse sind. Und so ist Eisen ein sehr ambivalentes, ein sehr zwiespältiges Material. Also einerseits hat man gedacht, man kann damit zaubern und es ist geheimnisvoll. Andererseits kann man mit Eisen auch Böses abwehren. Also diese Eisenvotive sind also auch in dieser Hinsicht sehr bemerkenswert, weil es aus einem zauberhaften Material gemacht sind. Also zur Hexenabwehr zum Beispiel hat man Eisenmesser oder Äxte oder was man aus Eisen gehabt hat, vor die Türschwelle gelegt, damit keine Hexen reinkommen. Und diese Eisenvotive sollten halt den heiligen Leonhard dazu bewegen, seine Hand schützend über die Tiere auszubreiten. Besonders berühmt, wer sich da ein bisschen interessiert dafür, kennt Eigen am Inn. Da gibt es sogar ein Leonhardi-Museum. Da gibt es extrem viele Eisenvotive, die erhalten sind. Das kann man heute noch anschauen. Und da gibt es auch einen eigenartigen Brauch. Da werden die Würdinger geworfen. Das sind so große eiserne Figuren, die heißen Würdinger. Und die hat man am Leonhardi-Tag geworfen, also richtig schwere eiserne Trümmer sozusagen. Und wer da am weitesten wirft, der wird am meisten Glück haben und dessen Tiere haben am meisten Segen. Also da gibt es sehr viel Brauchtum um den Leonhardi-Tag.
Das ist ja interessant, wenn ich da einhaken darf, dass sich um so eine Person, ein Kult, ein Ritual, ein Brauchtum entwickelt, was mit der Person an sich gar nicht so arg viel zu tun hat. Wenn man jetzt schaut, ich weiß nicht, wie viel hunderte Wallfahrten es, wenn man es zusammenzählt, gibt um den Leonhardi-Ritte, wenn man es Tölz vielleicht als das berühmteste nehmen, aber um die Person von Leonhard selber weiß man ja auch gar nicht so arg viel, oder? Nicht einmal die Existenz ist gesichert, im Unterschied zum Beispiel zu einem heiligen Franziskus, also wo man ja wirklich alles nachschauen kann. Der vor 800 Jahren gibt es diesen Franziskus in
Assisi zum Beispiel.
In Assisi oder Perugia oder wo er überall da umeinander war. Aber Leonhard, viele Heilige, das verschwimmt ja in der Geschichte irgendwie. Und dann entwickelt sich aber so ein reges Brauchtum drumherum.
Ja, das erstens trennen den Franziskus und den Leonhard ja ein paar Jahrhunderte. Also der Leonhard, soweit jetzt seine Legende das wiedergibt, ist entstammt einer reichen Familie, die eventuell sogar mit dem Merowinger König Chlodwig verwandt ist. Und er war da offensichtlich, sein Vater hatte da eine wichtige Stellung an dem Hof. Und er ist also an dem Hof ein- und ausgegangen und war aus einer begüterten Familie hatte aber schon früh offenbar diese Gabe, Gefangene anzuhören, sich um die zu kümmern, mit denen Mitleid zu haben und die Gefangenen am Hof zu besuchen. Und die unschuldig Gefangenen heißt dann, deren Ketten wurden gesprengt, deren Ketten konnte er allein durch sein Gebet sprengen. Der hat also keine Gewalt angewendet, sondern nur Gebete gesprochen. Und die unschuldig Gefangenen kamen frei. Und so entstand diese Darstellung, die wir heute noch kennen. In den Kirchen kann man den Leonhard hundertprozentig erkennen, weil er immer eine Kette in der Hand hat. Und ganz oft hat er dann noch ein Rössel zu seinen Füßen. Das ist die moderne Interpretation. Also modern, also man muss sagen in der Neuzeit. Ja, Neuzeit ab 1500 ungefähr. In den letzten 500 Jahren ist der Leonhard einfach zum Viehpatron geworden. Vorher, über auch viele hundert Jahre, war der Leonhard der Patron der Gefangenen. Also da haben die Gefangenen ihn angerufen und haben um seine Fürbitte gebeten, dass sie vielleicht doch noch vor einer Hinrichtung verschont werden oder vor einer Verurteilung zumindest verschont werden. Das war eigentlich das Patronat von dem Leonhard. Und noch ein zweites hat er gehabt, nämlich erstaunlicherweise war er der Patron für eine glückliche Geburt. Aha. Und das ist ja das, was eigentlich sehr verblüfft, weil die Patronate für eine glückliche Geburt und für alle Frauenangelegenheiten waren ja eher weibliche Heilige
bei Frauen
dafür
angesiedelt.
Zuständig.
Ja.
Genau, also
ja.
Die Mutter Anna natürlich und später dann mit der Marienverehrung Maria, die ja für all sowas zuständig ist. Aber der Leonhard. Und auch da gibt es einen Teil seiner Legende, der das begründet. Und zwar soll er mal mit dem Chlodwig, also entweder Chlodwig, tatsächlich der Merowingerkönig oder einer seiner Söhne, entweder Theoderich oder Chlothar, auf der Jagd gewesen sein. Das heißt, der König mit seiner schwangeren Gattin war auf der Jagd und entweder war der Leonhard dabei, oder die waren in der Nähe seiner Einsiedelei im Wald unterwegs, als bei der Königin die Wehen eingesetzt haben. Und der König hat dann den Leonhard gebeten, bei der Königin zu bleiben und für sie zu beten und für eine glückliche Geburt des Thronfolgers zu sorgen. Und tatsächlich hat der Leonhard das auch gemacht. Und es ist ein Thronfolger geboren worden und alles ist gut verlaufen. Und dann hat der König überglücklich natürlich zum Leonhard gesagt, was meckst du dafür so ungefähr, würde man heute sagen. Ich schenke dir, was du möchtest, Reichtümer und alles. Aber Leonhard hat nur darum gebeten, dass er ein Stück Wald, ein Stück Land bekommen kann. Und das hat er dann bekommen und das hat er gerodet. Und dann hat er ein Kloster drauf gebaut. Und hat fürderhin in diesem Kloster gelebt. Und aber durch diese Szene mit der Königin, die er durch die Geburt begleitet hat, ist er auch zum Fürsprecher oder zum Patron für eine glückliche Geburt geworden. Und offensichtlich war das auch bei uns lange noch bekannt, dass der Leonhard, dass man den anfleht für eine glückliche Geburt. Und das werden nicht wenige Frauen gemacht haben, weil, wie wir schon gesagt haben, früher waren die Umstände andere. Und da konnte man nur zu Gott und allen Heiligen beten, dass es irgendwie gut rumgeht. Es gibt nämlich in dem neuen Kalender von 2025, habe ich da eine Abbildung drin, eine Tafel vom Pesenbacher Altar in Oberösterreich, ein sehr berühmter Flügelaltar, der dem Leonhard vor allem gewidmet ist. Und auf den vier Flügeln sind Szenen aus dem Leonhard seinem Leben abgebildet. Und auf dem ganz wichtigen ersten Flügel, links oben von diesem Flügelaltar, ist ganz groß diese Szene dargestellt mit der Königin, die in den Wehen liegt und von zwei Helferinnen gestützt wird. Und der Leonhard steht also daneben und breitet seine segnende Hand aus. Also diese Szene mit dieser Geburtsbegleitung war sehr lang bekannt. Und auch eine andere gotische Tafel habe ich im Kopf, die in Salzburg im Museum hängt. wo eben diese Geburtsbegleitung durch den Leonhard abgebildet ist. Eine gotische Tafel auch. Das heißt, diese Wandlung vom Leonhard, vom Patron der Gefangenen und dem Patron der Frauen kurz vor der Entbindung hat sich erst vor 500, 600 Jahren vielleicht allmählich gewandelt zum Patron der Rösser. Weil unsere Rösserpatrone vorher nämlich andere waren. Das waren ganz wichtig der heilige Wendelin, der heilige Stefan, auch der heilige Martin, der auf dem Pferd als römischer Soldat, werden wir dann noch drauf kommen, da liegt es nahe, dass er ein Pferdepatron ist. Und der Wendelin als Hirtenpatron hat dann auch, aber auch Pferdepatron. Und der Stefan, der kurz nach Weihnachten seinen Gedenktag hat als erster Märtyrer, ist in der Nachfolge von antiken Göttern, die auf den heiligen Pferden geritten sind, zum Pferdepatron geworden. Und all dies haben wir hinter uns gelassen und jetzt ist der Leonhard der bayerische Herrgott, weil er der Rösserpatron schlechthin
genau,
ist.
Genau, der Bauernherrgott oder genau, bayerischer Herrgott, wie man sagt. Hast du, jetzt kriegt er gleich zu seinen Ehren nochmal eine Polka, eine Leonhardi-Polka mit den altbayerischen Musikanten. Hast du eine Zahl parat eventuell, wie viel Leonhards, wie oft er getauft wird, wie steht er in der Namensvergebungsliste oder Beliebtheitsskala?
Je nachdem, wie man den, ob man den ganzen Leonhard nimmt. Also
oder
Leonhard,
bloß an Leo?
Leos gibt es unglaublich viele und noch mehr gibt es Leon. Also Leon ist, glaube ich, sogar immer noch unter den ersten, auf der Rangliste der Top 10 sozusagen, der ersten 10 beliebtesten Namen für Buben, die benannt werden, die auf die Welt kommen, getauft werden ja nicht mehr alle. Leon und Leo sind sehr beliebt, aber der Leonhard, glaube ich, mit dem H, mit dem Hart am Ende, der ist einfach momentan nicht mehr so
beliebt. Stimmt, der hat ja
so
mit dem
beliebt.
Leo gar nichts zu tun, weil der Leo wäre ja der Löwe, das ist ja eine ganz andere Namensherkunft, oder?
Ja, der Leonhard besteht natürlich aus Leo und Hart. Also das ist schon auch der Löwenstarke, der Löwenkämpfer oder so. Und der Vorname Leo oder Leon ist oft einfach eine Abkürzung von Leonhard. Aber mittlerweile heißen die Kinder halt lieber mit kurzen Namen und bekommen nicht mehr diese alten, langen, heiligen Namen.
Ja, morgen ist Leonhard. Dorothea Steinbacher, wir haben jetzt schon ein bisschen was über den Leonhard gehört. Über seine Vita weiß man nicht so arg viel, so ganz gesichert ist es nicht. Aber das Brauchtum um ihn drumherum ist rege, hat sich gewandelt. Und was man heutzutage natürlich wahrnimmt, sind die Leonhardi-Ritte.
Das sind die Leonhardi-Ritte und Fahrten. Und auf Nacht natürlich wird zur Leonhardspolka zum Leonhardi-Tanz eingeladen. Aber vorher muss man den Leonhard um seinen Segen bitten. Und deswegen gibt es eben viele Leonhardi-Ritte und Fahrten, die tatsächlich genau an seinem Gedenktag stattfinden, am 6. November. Zum Beispiel auch die in Bad Tölz, eine ganz berühmte bei uns, eine ganz bekannte. Und andere Leonhardi-Ritte und Fahrten finden an den Sonntagen davor und danach statt oder rundum dumm, weil inzwischen das ja so ist, anders als früher, wo die Bauern mit ihren Rössern quasi ungeordnet einfach zur Leonhardskirch geritten sind oder gefahren sind und da dreimal rundherum geritten und den heiligen Leonhard um seinen Segen gebeten haben, hat das Ganze jetzt eine Ordnung bekommen, weil diese wilden Fahrten und Ritte halt irgendwann unterbunden wurden, im 19. Jahrhundert sogar verboten während der Säkularisation. König Ludwig I. hat sich dann dafür eingesetzt, dass viel von diesen Wallfahrten und so weiter wieder zugelassen wurden. Und dann hat das Ganze aber eine Ordnung bekommen, eine Zugordnung und einen Termin. Und das ist nicht mehr so weit runtergegangen. Nicht mehr gar so weit. Weit ist aber noch runtergegangen, weil es gibt immer noch Berichte, auch von vor 100 Jahren oder da habe ich einen vor, wie war das, von 1904, wo sich schon ein Zuschauer beschwert über diese Tölzer Zustände. Also früher beklagt er sich, früher sind kranke und lahme Pferde mitgeführt worden, in der Hoffnung, dass sie durch die Einsegnung dann gesundeten. Und das ist in den entlegenen Gegenden, schreibt dieser Zuschauer von 1904, in den entlegenen Gegenden, da zeigen die Leonhardi-Fahrten noch ihre ursprüngliche Einfachheit. Je näher aber an München heran, desto mehr beginnt der weltliche Teil hervorzutreten, beklagt er sich. Und mit dem weltlichen Teil meint er natürlich unter anderem den Alkoholkonsum. Also man hat den Leonhard mit Pferdeumritten und Fahrten gefeiert, oder feiert man ihn immer noch, mit Schnapskonsum und mit Tanz. Und einer der bekanntesten Leonhardi-Fahrten ist die Tölzer, wie gesagt. Und was ich sehr nett finde, da gibt es auf einem Wagen, wo dann die, es gibt verschiedene Wägen, da fahren die Trachtenfrauen mit und da fahrt die Blosskapellen mit und ganz vorn wahrscheinlich der Pfarrer und die Geistlichkeit und die Kinder und viele Reiter auf einzelnen Pferden reiten mit und viele gehen auch zu Fuß mit. Und das ist unter anderem auch eine Erklärung dafür, wieso diese Leonhardi-Ritte in ganz Südbayern an ganz unterschiedlichen Terminen stattfinden, weil es mittlerweile eben nicht mehr die Bauern eines Ortes sind, die da zu ihrer eigenen Leonhardskirche fahren, sondern da nehmen auch die Nachbargemeinden teil, teilweise von entfernteren Orten, weil ja nicht mehr so viele Bauernhöfe existieren, vor allem nicht mehr so viele Bauernhöfe, die auch noch Rösser haben. Und da wollte eben auf einem Wagen, der in Bad Tölz mitfährt, das finde ich so nett, steht eben auch drauf, dass wir durch unser Fahren den teuren Viechdoktor der sparen. Das finde ich so nett, weil das war dann quasi noch ein ganz monetärer Hintergedanke, dass eben gehofft haben, wenn die Pferde durch den heiligen Leonhard gesund werden oder gesund bleiben, dann müssen sie nicht so oft den teuren Viechdoktor kommen lassen. Ja, und das sind die Leonhardi-Ritte, wo die Pferde natürlich jetzt gestriegelt und geschmückt und mit einem geflochtenen Schweif und geflochtener Mähne und Schleiferl und Blärmerl drin mitreiten und alle prächtig gekleidet, die Reiter und Reiterinnen. Und früher waren es halt offenbar auch kranke Pferde, die wir da zur Leonhardskirche geführt haben. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert.
Mittlerweile ein imposantes Schauspiel.
Schauspiel und Volksfest, genau.
Gewissermaßen ein Volksfest, kommen wir eigentlich zum nächsten Heiligen, ist ja dann auch der Martin. Da haben wir auch die historischen Hintergründe, sind wohl zweifelhaft, oder? Was sagt die Volkskundlerin?
Was ja, kann die man weiß zum Martin es auch nicht sagen? Besser. Die sagt tatsächlich, dass es eben zweifelhaft ist, weil der Martin ja im 4. Jahrhundert gestorben ist, angeblich im 4. Jahrhundert nach Christus. Und das ist einfach eine Zeit, wo man grundsätzlich einmal zweifeln muss, ob das alles sich wirklich so zugetragen hat.
Wenn wir in die Antike schauen, da haben wir ja schon sichere Daten, ob wir von einem Cicero reden oder von einem Cäsar oder einer Kleopatra oder einem Augustus. Also da gibt es ja schon verbürgte Daten, aber von so einem Menschen eher nicht.
Ja, der ja angeblich eben ein Soldat der römischen Armee war und da eben Soldat war, aber heimlich Christ war und dann später sich auch zum Christentum bekannt hat. Der war natürlich nicht so berühmt wie ein Augustus oder eine Kleopatra, die also in verschiedenen Dokumenten halt auch nachgewiesen sind. Beim Martin ist es allerdings so, dass seine erste große Legende von Sulpicius Severus verfasst worden ist, der also knapp 50 Jahre oder 100 Jahre nach ihm gelebt hat und ihn angeblich noch gekannt hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es den Martin wirklich gegeben hat, ist relativ groß. Und die berühmteste Szene, die heute noch gern oder die heute noch hauptsächlich mit dem Martin in Verbindung gebracht wird, ist die, wie er seinen Mantel teilt, wie er als römischer Soldat zu Pferde, da ist er in Amiens in Frankreich stationiert, durch das Stadttor reitet und am Stadttor begegnet er einem Bettler, der friert und nicht viel anzuziehen hat. Und der Martin teilt mit dem Schwert, ganz dramatisch wird es dargestellt, auf verschiedenen Fresken und so, teilt seinen Mantel und reicht die Hälfte seines Mantels diesem Bettler, der sich bedankt und der ihm dann in der nächsten Nacht sogar erscheint. Nach einer weiteren Version der Legende erscheint ihm Christus, erscheint also Christus dem Martin in der Nacht im Traum und trägt diesen Mantelteil, den der Martin ihm gereicht hat, weil Christus als in der Person des Bettlers den Martin eben geprüft hat, ob er auch mildtätig ist und christlich handelt und von seinem Mantel was abgibt. Und das ist jetzt die Legende, die halt auch didaktisch, sagen wir mal, genutzt wird oder eingesetzt wird, zum Beispiel bei den Martinsumzügen der Kinder.
Und was sich dann aus dieser eher dürren Vita an Brauchtum entwickelt hat, das erfahren wir gleich. Wir sind beim 11.11. angelangt und schauen da aufs Brauchtum rund um den Martinstag.
Ja, also für normale Erwachsene ohne kleine Kinder daheim ist der 11.11., es sei denn, sie wohnen in Köln oder in Rheinland, der 11.11. ein ganz normaler Werktag, an dem nichts Besonderes ist. Wenn man aber kleine Kinder daheim hat im Kindergarten- oder Grundschulalter, dann ist man natürlich schon am Laterne basteln, jetzt schon wahrscheinlich, weil am 11.11. die Laternenumzüge zu Ehren vom heiligen Martin stattfinden. Und wie es zu den Laternenumzügen kommt, das ist nämlich auch interessant. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass diese Pferdeumritte zu Leonhard, die früher so ungeordnet und wild und spontan waren, um die Pferde segnen zu lassen vom heiligen Leonhard. Und beim Martin war es ähnlich. Also der Martinstag, muss man wissen, war früher ja ein wichtiger Tag im bäuerlichen Wirtschaftsjahr. Also das war wirklich der letzte Tag, wo dann die Tiere, auch die letzten Tiere noch in den Stall kamen. Deswegen heißt es ja Martini Stellini. Also Martini Stellini am Martinstag
stell hinein
sollen die Tiere in den Stall hineinkommen. Das heißt, die Saisonarbeitskräfte, würde man heute sagen, also die Hirten, die über die Saison für die Tiere zuständig waren, die haben da ihren Lohn bekommen, die sind dann zu ihrem Grundherrn oder zu den Bauern gegangen, für den sie gearbeitet haben, haben die Martinsgärte abgegeben, die auch einen symbolischen Wert hatte, weil sie im nächsten Jahr beim Austrieb wieder verwendet worden ist, und haben ihren Lohn bekommen. Und früher hat auch die vorweihnachtliche Fastenzeit am Tag nach dem Martinstag begonnen. Das waren 6 Wochen vor Weihnachten, diese Fastenzeit. Und da hat man am letzten Tag natürlich noch mal gefeiert, so wie man jetzt am Faschingsdienstag feiert, wenn am Mittwoch die Fastenzeit beginnt vor Ostern. So hat man am Martinstag noch mal gefeiert. Und es war eben ein besonderer Tag. Da sind die Kinder von Haus zu Haus gezogen auf einem Heischezug. Und haben Lieder gesungen, Martinslieder
gesungen. Also Heischezug heißt,
die wollten etwas
heischen, man will was gewissermaßen erbetteln, man will was kriegen.
Erhaschen. Etwas erheischen. Ja. Und deshalb heißen die mit dem Fachausdruck eben Heischegänge, so wie die Glöpfler oder die Sternsinger, das sind eigentlich auch Heischegänge, wo die Kinder herumziehen, Lieder singen oder Gebete vortragen, wenn ihnen aufgemacht wird, und dafür dann was bekommen. Und das ist sowohl für die, die da besucht werden, bringen die Kinder den Segen des heiligen Martin. Und wenn man ihnen was gibt, freuen sich die Kinder natürlich auch. Und also deswegen waren die sehr beliebt, diese Heischegänge der Kinder. Aber auch die waren ungeordnet und wild, in Anführungszeichen. Und all das hat dann auch seine Ordnung gefunden. Und da ist dann auch diese Legende von dem heiligen Martin sehr stark eingesetzt worden mit dieser Mildtätigkeit, mit dem Teilen. Und das ist ja heute noch so, dass teilweise bei diesen Laternenumzügen der Kinder der heilige Martin nachgespielt wird von einer Person und eine andere Person spielt den Bettler. Und der Martin reicht großzügig eben den halben Mantel runter. Und das wird den Kindern natürlich vorher so erklärt, dass man teilen soll, auch im Hinblick auf Weihnachten und diese Adventszeit, die da kommt. Und insofern hat es auch einen didaktischen Zweck, diese Martinslegende. Es gibt nämlich auch noch einen zweiten Teil der Martinslegende, die eben auch sehr bekannt ist. Und zwar ist es der Teil mit der Gans.
Weil die Gans, die müssen wir uns nach 11 aufbewahren, weil jetzt machen wir zuerst mal Nachrichten. Jetzt kommt noch die Steingartner Tanzelmusi. Da heißt es auf zum Tanz. Viel Gelegenheit haben wir ja nimmer. Katrin wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Aber jetzt sind wir zuerst noch mal beim Martin, und die Gans kommt
und
nach 11.
Und der Gans, genau.
Und die kommt nach 11.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und dazu begrüße ich nochmal ganz herzlich aus dem Chiemgau hier ins Funkhaus gekommen. Vom nebligen Chiemgau ins neblige München. Dorothea Steinbacher, unsere Brauchtumsexpertin auf BR Heimat. Grüß dich.
Grüß dich, Johannes, zur zweiten Stunde.
Wir sind bei der Martini-Gans, Dorothea. Was hat denn die Gans mit diesem heiligen Martin zu tun? Wenn wir auf die Vita des Martin schauen, da sind wir irgendwo im vierten Jahrhundert, wenn ich es recht beieinander habe.
Genau.
Und was hat jetzt die Gans damit zu tun?
Ja, die Gans gab es wahrscheinlich auch im vierten Jahrhundert schon, aber ansonsten hat es nicht sehr viel damit zu tun. Aber es gibt eine Legende von dem heiligen Martin, die sich später abgespielt haben soll als diese Mantelteilung. Soll deswegen, weil das wahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Aber der Martin sollte zum Bischof von Tours gewählt werden. Und bescheiden, wie er war, der heilige Martin, wollte er das Amt, also fand er sich ungeeignet und zu klein für dieses Amt und hat sich angeblich in einem Gänsestall versteckt, damit man ihn nicht findet und wählen kann. Und die Gänse haben dann so laut geschnattert, dass er doch entdeckt wurde und dass er sich der Bischofswahl nicht mehr entziehen konnte und Bischof von Tours geworden ist. Und die Gänse wurden zur Strafe aufgegessen. Also das ist ein Teil dieser Martins-Legende, die mit ziemlicher Sicherheit nicht wahr ist. Die gibt es auch in verschiedenen
aber
Versionen.
Aber eine schöne Geschichte.
Das ist eine nette Geschichte. Die gibt es auch in der Version, dass er gerade einen Gottesdienst gehalten hat, als er schon Bischof von Tours war. Und dann kamen Gänse in die Kirche gewatschelt und haben durch ihr Schnattern die Feier gestört und wurden dann zur Strafe aufgegessen. Also es endet jedenfalls immer mit dem Ende der Gans im Backofen oder als Braten sozusagen. Man bezeichnet sowas als ätiologische Sagen.
Also, jetzt Moment einmal, ne? Fremdwort. Das heißt, ja, was heißt das?
Das heißt, der Gänsebraten war zuerst da und man hat dann versucht, den Gänsebraten durch Sagen zu erklären, durch Legenden zu erklären.
Also eine
und
die Ursache hineinzudeuten.
Genau,
sozusagen.
Und die irgendwie mit dem heiligen Martin in Verbindung zu bringen. Und warum die Gans zuerst da war, ist aus verschiedenen Gründen, weil wie gesagt, das war ein Zinstag, das war das Ende der Hirtensaison und das war ein Anlass zu feiern. Das war der letzte Abend vor dem Beginn der Fastenzeit und da hat man halt einen Braten gemacht, da hat man ein Festessen gemacht. Einerseits haben die Bauern da als Zins, als Abgaben auch Gänse abliefern müssen. Die mussten ja auch Naturalien abliefern, nicht nur Geld. Und da waren halt oft Gänse dabei. Die Gänse waren fett gefüttert nach der Saison. Die waren also geeignet, schlachtreif würde man sagen, geeignet als Braten. Und so hat man da eine Gans geschlachtet und halt nicht wie jetzt auf Weihnachten ein Schwein, also so ein großes, wertvolles Schwein. Das war dann Weihnachten vorbehalten und die Gans hat man zu Martini geschlachtet. Das war die Martinsgans, aber es hat auch noch andere Dinge zu essen gegeben, natürlich. Also zum Martinstag wird in bestimmten Gegenden werden Stutenkerle oder Wegmänner gebacken. Das sind so Hefeteigfiguren, die wirklich in Form von einem Männchen dargestellt werden. Und oft haben die so weiße Pfeifen im Mund und man weiß nicht genau, was das sein soll. Und man vermutet, dass das ein Rest des Bischofsstabs ist und dass es vielleicht eigentlich der heilige Martin sein soll. In anderen Regionen gibt es Martinshörnchen. Diese Hörnchen, diese croissantartige Form, gefüllte Martinshörnchen sogar, die sollen angeblich an die Hufeisen des Pferdes vom heiligen Martin erinnern. Und die gibt es also jetzt im Gegensatz zum Leonhard, der so in Südbayern sehr stark verehrt wird, ist diese Martinsverehrung auch in Nord- und Ostdeutschland sehr stark, also auch in traditionell protestantischen, evangelischen Gebieten. Und die Martinshörnchen zum Beispiel ist eine Nationalspeise in Polen, in Posen, was ja jetzt auch polnisch ist, jetzt ist gut, was polnisch ist. Da gibt es ein ganz bestimmtes Gebäck, das ist mit Mohn und Nuss gefüllt und das sind diese Martinshörnchen. Also es gibt Martinsspitzel und Martinssemmeln und Martinsbrötchen und das gebackene Martinsgänse natürlich für die Kinder. Also das ist ein großer Festtag und auch diese Tradition der Martinsfeuer, die es vielerorts noch gibt, kam eher aus dem Norden und Nordosten zu uns wo es jetzt immer noch große Martinsfeuer gibt und wo viele ökumenische Feiern auch stattfinden.
Weil du ökumenisch und auch protestantisch schon angesprochen hast, im Umfeld von Martin, mit Martin Luther, die evangelischen Christen machen da keinen Bezug dazu. Oder? Also ich kenne mich jetzt da nicht aus als Katholik. Hat Martin Luther mit dem ganzen Martin-Brauchtum was zu tun?
Ja, er hat insofern damit zu tun, als er den Vornamen Martin trägt. Und
na gut,
der Martin hat auch nicht nur, und der Martin hat natürlich auch zu Luthers Zeiten schon am 11.11. seinen Gedenktag gefeiert. Und Luther ist zufällig am 10.11. geboren, der Martin Luther. Und zu der Zeit hatten man natürlich die Kinder, die Neugeborenen, sehr schnell taufen lassen, weil die Neugeborenensterblichkeit sehr hoch war. Also es war üblich, die Kinder gleich nach der Geburt zu taufen oder spätestens am nächsten Tag. Und so ist es auch bei dem Martin Luther der Fall gewesen, der am 10. November geboren ist und am 11. November getauft wurde. Und sehr beliebt war eben der Tagesheilige als Namenspatron für das neugeborene Kind. Und so kam Martin Luther am 11.11. zur Taufe und wurde auf den Tagesheiligen Martin getauft. Weshalb der 11.11., dieser Martinsfeiertag, natürlich in evangelischen, protestantischen Gebieten heute ganz oft nicht nur mit der Verehrung des heiligen Martin verbunden wird, sondern auch mit der Verehrung von Martin Luther verbunden wird. Insofern hat er natürlich schon einiges mit dem heiligen Martin zu tun, der Martin Luther.
Dorothea Steinbacher, das wollte ich vorhin noch ansprechen, habe ich dann vergessen. Im Vorgespräch ist ein Stichwort gefallen, noch ein kleiner Nachklapp zum Martin. Pelzmärtel hat mir gar nichts gesagt, ich bin recht verdutzt bei dir gestanden und habe zugehört. Was ist Pelzmärtel? Vielleicht sagt dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin, dieser Begriff was, mir hat es nichts gesagt.
Der Pelzmärtel, der war vor allem in Schwaben und in Franken unterwegs. Vielleicht hat er deswegen nichts gesagt. Märtel oder Märte kommt von Martin und Pelzmärtel bezeichnet seine Kleidung. Der ist nämlich also in Felle gehüllt. Man muss sich den vorstellen, wie man bei uns im Süden den Knecht Rupprecht kennt oder die Perchten kennt. Also in Fell gehüllt. Andererseits auch mit so einer Nikolausmütze auf, hat aber auch eine Rute dabei. Also so eine Mischung zwischen Nikolaus, Knecht Rupprecht und irgendwelchen dunklen Gestalten. Und so hat man den Pelzmärtel da erfunden, der in Schwaben und in Franken die Kinder verunsichert hat. Nussmärtel hat er auch geheißen, weil der Nüsse mitgebracht hat. Also der ist tatsächlich am Martinsabend gekommen zu den Kindern und hat den braven Kindern gute Gaben gebracht, nämlich Nüsse zum Beispiel. Und Äpfel und die unartigen Kinder, die hat er angeblich in einen Sack gesteckt oder mit der Rute verhaut. Also ganz ähnlich wie der Nikolaus und seine Begleiter. Also der Pelzmärtel ist halt eine von diesen dunklen Gestalten, die in dieser dunklen, schreckensbehafteten Zeit, über die wir ja schon geredet haben, entstanden sind und da vor allem die Kinder geschreckt hat. Der ist aber nicht nur am Martinsabend gekommen, sondern der ist in der ganzen Adventszeit immer wieder aufgetaucht. Auch als Gehilfe vom Nikolaus ist er dann zum Beispiel aufgetaucht oder Begleiter vom Nikolaus. Und auch sogar am Christabend, am Heiligabend ist er aufgetaucht und hat die Kinder noch. Oder man hat die Kinder damit geschreckt, dass man gesagt hat, pass auf, jetzt zu den Unartigen kommt der Pelzmärtel und der sagt dem Christkindl, dass er da nichts bringt. Also das war eine Schreckensfigur dieser Vorweihnachtszeit. Und dass der so ähnlich wie der Nikolaus oder die Perchten oder Knecht Rupprecht gewandet schon am Martinstag am 11.11. auftaucht, das zeigt ja, dass das einfach eine Zäsur ist, dieser Martinstag, dass es jetzt einfach die Vorweihnachtszeit ist und früher diese lange Fastenzeit vor Weihnachten begann.
Die dunkle Zeit, die damit beginnt, ist ja auch noch eine Zeit, wo mit Speisen was gemacht wird. Da wollen wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben noch ein paar Heiligen zu betrachten, die im November anstehen, aber es ist jetzt auch die Zeit, ja, wo man sich zum Beispiel um Quitten, Hagebutten, Wildkräuter und solche Sachen kümmert und in deinem Brauchtumskalender sind ja auch immer ganz gern mal Rezepte mit drin, wo du dich auch um sowas kümmerst, was eine ganz interessante Facette ist.
Genau, weil mich das selber sehr interessiert. Also erstens interessiere ich mich für Wildkräuter und für Pflanzen und ich habe einen großen Obstgarten und ich interessiere mich einfach für traditionelle Rezepte und auch für kulinarisches Brauchtum. Das ist ja ein wichtiger Teil des Brauchtums, über das man, selbst wenn man nicht in die Kirche geht oder sich mit Heiligen beschäftigt, kann man über bestimmte traditionelle Speisen am Brauchtum teilnehmen. Und was ich einfach wichtig finde jetzt in Bezug auf Wildkräuter oder Kräuter sammeln, das ist, dass das jetzt nicht schlagartig vorbei ist, weil die Sonne nicht mehr scheint und weil die Bäume ihre Blätter verlieren, sondern man kann immer noch viel sammeln und immer noch viel einmachen. Und das war auch etwas, was für die Leute früher zwingend notwendig war. Natürlich sind jetzt die meisten Früchte und Beeren und Kräuter geerntet und auf den Feldern und in den Gärten steht auch nicht mehr viel. Aber wie du schon gesagt hast, also die Quitten zum Beispiel sind jetzt erntereif, werden jetzt geerntet, werden jetzt verarbeitet. Eine ganz wichtige Frucht, die auch in der Antike schon eine ganz wichtige rituelle Bedeutung gehabt hat. Man nimmt sogar an, dass die Frucht, die am Paradiesbaum hing und die Eva verbotenerweise gepflückt hat, dass es vielleicht eine Quitte war. Aber das würde zu weit führen, weil über Quitten und Äpfel, die sehr ähnlich ausschauen teilweise und auch ähnlich heißen in manchen Sprachen, da müssen wir uns ein andermal unterhalten. Aber Quitten jedenfalls kann man jetzt ernten und konservieren. Man kann auch Wildfrüchte noch ernten, zum Beispiel die Weißdornbeeren, die kleinen roten Weißdornbeeren, die zwar sehr mehlig schmecken und eigentlich gar nicht besonders gut sind, aber sehr gesund. Die sind gut, wenn man prophylaktisch oder auch therapeutisch, wenn man Herzbeschwerden hat. Also die Weißdornbeeren kann man einfach ernten und trocknen und dann gegen Herzbeschwerden konservieren. Und so mussten die Leute früher halt sich über den Winter retten. Die konnten nicht in die Apotheke gehen. Oder man kann Hagebutten ernten und zu Marmelade verarbeiten oder auch trocknen und pulverisieren. Das ist vielleicht einfacher, weil fürs Marmelade muss man die Kerntel auskratzen. Und das ist eine ganz mühsame Arbeit. Und wenn man es einfach nur trocknet, dann pflückt man die Hagebutten, halbiert sie und tut es entweder auf den Kachelofen oder auf die Heizung oder, wenn es gar nicht anders geht, im Backofen bei niedriger Temperatur. So lange, bis die getrocknet sind, schmeißt sie in den Mixer und hat dann ein wahnsinnig gesundes Hagebuttenpulver.
Mhm. Ich weiß, da fällt mir jetzt gerade ein, also ist mir seit der Kindheit nicht mehr eingefallen, Bubenstreiche oder Kinderstreiche, dass man, wenn man die Körnle aus den Hagebutten rausnimmt und wenn man die was weiß ich, hinten in Pullover tut oder was, das eine unangenehme Sache.
Ja, deswegen hieß das auch Juckpulver früher, gell? Bei uns.
So hieß das.
Das war ja Juckpulver und das ist wirklich ganz kreislich kratzig, weil diese Kerne von den Hagebutten ja in so mit so kleinen Faserchen umgeben sind, mhm, in einem Faserbett liegen und die Kerne zusammen mit diesen Fasern, die sind so grauenvoll kratzig und man kriegt die nie wieder raus, wenn man es irgendwann einmal im Pullover oder auf der Haut hat. Also das war früher ein beliebtes Juckpulver, was man vollkommen kostenlos pflücken und die Leute damit ärgern konnte und tratzen konnte. Was man auch noch machen kann mit den Kernen von den Hagebutten, wenn man sich wirklich die Mühe macht, Hagebuttenmarmelade zu machen, weil das viele Leute früher über den Winter gerettet hat, wegen des hohen Vitamin-C-Gehalts. Die haben aber die Kerne dann ausgekratzt, haben die Kerne separat getrocknet, haben die pulverisiert und das ist ein Ersatz für Vanillezucker oder Vanille, weil das so einen leicht vanilligen Geschmack hat, diese Hagebuttenkerne. Also die hat man auch als Würze verwendet. Das heißt, man hat wirklich alles verwendet von diesem Hagebuttenstrauch, sowohl die Früchte als auch die Kerne zu Marmelade oder zu Gewürzen. Und natürlich ist jetzt die große Zeit der Wurzelgraber, weil wenn man von Wildkräutern die Wurzeln ausgräbt, weil die eben auch als traditionelles Hausmittel oder Heilmittel verwendet wurden, dann muss man das im zeitigen Frühjahr machen oder im späten Herbst machen, wenn sich die Kräfte der Pflanzen in die Wurzeln und Wurzelstöcke zurückgezogen haben und die oberirdischen Blätter weitgehend abgestorben sind. Da waren ganz wichtig die Löwenzahnwurzel zum Beispiel, das können wir heute auch wieder machen. Also der Löwenzahn ist weder geschützt noch bedroht, also wir können jederzeit auf eine ungespritzte Wiese gehen oder bei uns selber vor das Haus auf die Wiesen Löwenzahnwurzeln ausgraben. Und die sind unglaublich gesund für die Leber zum Beispiel. Also wenn man regelmäßig Löwenzahnblätter, aber auch Löwenzahnwurzeln zu sich nimmt, dann ist es tatsächlich ein Lebertherapeutikum vom Feinsten, vollkommen kostenlos. Es schmeckt ein bisschen bitter, aber man kann die Löwenzahnwurzeln zum Beispiel einfach sauber machen, in Scheiben schneiden und mit den Bratkartoffeln zusammen in der Pfanne anbraten und essen. Man kann die Löwenzahnwurzeln aber natürlich auch trocknen, klein schneiden, pulverisieren und einen Tee draus machen oder die einfach so essen. Man kann Brennnesselwurzeln ausgraben, die gibt es auch zuhauf und vollkommen kostenlos, und kann sich ein Haarspülmittel draus machen und das regt dann den Haarwuchs an. Ich wusste schon Sebastian Kneipp, der da Haarwuchsmittel draus gemacht hat, und das können wir heute auch noch machen. Das ist angeblich wirklich wirksam. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt viele Leute, die schwören auf Brennnesselwurzeltinktur für die Haare. Und man kann die kleinen Lindenfrüchtlein essen. Man kann immer noch Brennnesselblätter ernten, die auch außerordentlich gesund sind. Also wer Lust hat, Wildkräuter zu ernten und sich aus der wilden Natur zu ernähren, der findet immer noch einen reich gedeckten Tisch. Einfach nur rausgehen und schauen, was man findet.
Und über Heilige im November reden wir mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher hier auf BR Heimat. Wenn man zur Dorothea Steinbacher von München aus nach Haus fährt, in den Chiemgau, dann fährt man zum Beispiel die A8. Und wenn man da am Irschenberg ist, kennen viele Leute, und man schaut rechter Hand nach Süden in die Alpen, da hat man das Mangfallgebirge, und dann ist rechter Hand gelegen, steht wunderschön da, ein kleines Wallfahrtskirchlein im barocken Stil, und die Patrone dieser Kirche sind Marinus und Anianus, jetzt eher nicht so ganz bekannte Heilige, aber sie sind jedenfalls Patron dieser Kirche, und da hat uns die Dorothea ein bisschen was dazu zu erzählen.
Ja, die beiden Marinus und Anianus sind zwar überregional jetzt nicht so bekannt, aber regional sehr bekannt. Die werden auch als Taufnamen immer noch sehr häufig genutzt. Also da gibt es viele Buben, die Marinus oder Anianus
also heißen. Wir reden da von der Gemeinde oder vom Ort Wilparting.
Wilparting am Irschenberg, genau. Das ist, also wenn man, du hast schon gesagt, von München nach Salzburg auf der Autobahn fahrt, dann ist, wenn man vom Irschenberg wieder runterfahrt, gleich auf der rechten Seite diese Kirche, Marinus und Anianus. Daneben ist eine kleine Rundkapelle, wo es immer heißt, das ist eine Taufkapelle, das ist nicht gesichert. Aber diese beiden, Marinus und Anianus, waren angeblich ein Bischof und sein Diakon. Die waren auch verwandt, der Onkel und der Neffe. Irische Missionare, die im 7. Jahrhundert gekommen sind, der Legende nach, um die wilden Südbayern zu missionieren. Die haben angeblich 40 Jahre da am Irschenberg gelebt. Der Marinus, der Bischof, hat an der Stelle, wo jetzt die Kirche ist, seine Klause gebaut oder seine Unterkunft und eine Kapelle gebaut. Und auf der anderen Seite des tiefen Taleinschnitts, der da südlich folgt, in dem Ort, der jetzt Alp heißt, da gibt es ein Anianuskirchel, das ist aber wesentlich kleiner, und da hat angeblich sein Neffe, der Diakon Anianus, gewohnt. Bei beiden Kirchen hat es auch Quellen gegeben. Das ist deswegen wichtig, weil früher sich die Menschen natürlich bevorzugt dort angesiedelt haben, wo sauberes Wasser war, wo Quellen waren. Und diese Quellen sind dadurch, dass sich da Heilige angesiedelt haben, auch bis in unsere Tage als heilkräftig und heilwirksam bekannt. Da sind die Leute hingewallfahrtet und haben sich das Wasser geholt. Ja, und die haben da, wie gesagt, über 40 Jahre gelebt, angeblich, und haben die Menschen dort missioniert. Und dann kamen die wilden Hunnen, Vandalen oder jedenfalls wilde Völkerscharen der Erzählung nach und haben den Marinus auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und gleichzeitig ist der Anianus, der nur ein kleines Tal weitergelebt hat, eines natürlichen Todes gestorben. Also beide sind am gleichen Tag gestorben, im Jahr 697, und sind beide auch in dieser Marinus- und Anianus-Kirche bestattet. Da gab es auch lang Streit, weil das nahe Kloster Rott am Inn hat also auch behauptet, es hätte die echten Reliquien von Marinus und Anianus. Die haben auch den Marinus und Anianus als Kirchenpatrone gewählt. Und das war also nach dem Tod sofort, hat dann eine große Wallfahrt eingesetzt zu dem Ort, die aber dann allmählich nach der Reformation im 17., Anfang 17. Jahrhundert ist es immer weniger geworden, war der 30-jährige Krieg und Reformation und so weiter. Und dann Ende des 17. Jahrhunderts gab es das große Wunder von Wilpating. Da haben nämlich die Glocken von selber angefangen zu läuten, angeblich. Und das wurde als Zeichen gedeutet, dass man die beiden Heiligen nicht vergessen soll. Und da wurde die Wallfahrt dann zu neuer Blüte geführt. Und heute noch begehen die Einwohner von Wilpating und von Irschenberg den Maraistag, also den Marinus- und Anianustag, den Maraistag am 15. November. So wie übrigens eben auch die Tage vorher, die wir vorher besprochen haben, Leonhardi, Martini, das waren die Kategorien, die Tage, die Kalendereinteilung, in denen die Leute gerechnet haben. Die haben nicht gesagt, ich besuche dich am 15. November, sondern die haben gesagt, ich komme am Maraistag. Und nicht, ich komme am 6. November bei dir vorbei, sondern an Leonhardi komme ich bei dir vorbei. Und deswegen waren die so wichtig, das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil wir dann so ausführlich diese Heiligen besprechen. Das waren einfach die Kalendereinteilungen damals. Die Leute haben in Leonhardi, Martini, Michaeli und so weiter gedacht. Und deshalb hängen die so eng mit allem Brauchtum in der Zeit zusammen. Und dieser Maraistag in Wilpating wird heute noch hochgehalten. Da gibt es Messen, da kommen sehr viele Besucher. Es gibt ein extra Marinus- und Anianus-Lied, was nur an dem Tag gesungen wird. Früher haben die Schulkinder frei gehabt in Irschenberg an dem Tag. Also die sind nach wie vor nicht vergessen.
Also ich finde das ganz spannend, weil du das gerade nochmal erwähnst, dass wir uns da nicht in einem luftleeren Raum bewegen oder zum Zeitvertreib heiligen Legenden erzählen, sondern natürlich gibt es diese Legenden dazu, aber vor allem hat es im Brauchtum, im Jahreslauf für die Menschen diese Daten eine Bedeutung gehabt, wenn ich das richtig deute nochmal.
Und diese heiligen Tage haben halt die Zeit eingeteilt. Also so wie bei uns jetzt die Monate und die Daten tatsächlich, so waren das die heiligen Gedenktage, die als Termine gegolten haben und als Einteilung des Jahreslaufs. Und deswegen sind die fürs Brauchtum, wie du sagst, so wichtig und immer noch bestimmend.
Zwei wichtige Termine haben wir noch drin in unserem Kalender für die heutige Sendung. Da haben wir die Katharina und den Andreas. Also wir reden vom 25. November und vom 30. November. Zuvor haben wir noch Elisabeth und Cecilia. Vorhin haben wir schon musikalisch was gehört. Elisabeth und Cecilia. Cecilia, ganz wichtig auch für die Musikanten, Dorothea Steinbacher.
Genau, die Cecilia ist zur Patronin der Musikanten geworden, der Musikkapellen, der Sänger und der Instrumentenbauer. Und das nur durch einen Übersetzungsfehler eigentlich, weil die Cecilia eigentlich mit der Musik überhaupt nichts zu tun gehabt hat von ihrer Legende her. Also die war, wie in vielen Legenden, war sie heimlich Christin und sollte einen Heiden heiraten und auf der Hochzeitsfeier hat sie dann angeblich gesagt, sie sprach zu ihrem Herrn, lass mich an Leib und Seele unbefleckt bleiben, damit ich nicht zu Schanden werde. Und das hat sie gesagt in der lateinischen Stelle, als cantantibus organis, als die Instrumente erklangen, hat sie das gesagt. Und dieses cantantibus organis, als die Instrumente erklangen, ist falsch übersetzt worden mit als sie die Orgel spielte. Also organis, Orgel. Und cantantibus, da haben sie gedacht, na, da hat sie gespielt. Also so kam die Cecilie zur Orgel und wurde für dahin dann als Orgelspielerin dargestellt. In Fresken, in allen Darstellungen sieht man die Cecilie an der Orgel sitzen und spielen. Und so ist sie zur Patronin der Sänger und Sängerinnen und aller Musikanten geworden. Ein sehr schönes Porträt von der Cecilie gibt es übrigens in München zu sehen, in der Heilig-Geist-Spitalkirche auf der Orgelempore. Also wenn man sich da umdreht und schaut, oberhalb von der Orgelempore ist auf dem Fresko die Cecilie an der Orgel dargestellt. Wie in vielen anderen Kirchen auch, ist sie sehr gern über der Orgelempore dargestellt worden, weil sie immer mit der Orgel in Verbindung gebracht wird. Am 22. November hat die Cäcilie ihren Gedenktag, ihren Namenstag, und zu dem Anlass haben einige Komponisten extra Cäcilienmessen geschrieben, die dann gern aufgeführt werden. Und es gibt Zusammenkünfte von Chören und Instrumentalisten, die dann diesen Cäcilientag zum Anlass nehmen, zu Ehren ihrer Patronin ein Konzert zu spielen.
Mhm. Vorhin haben wir eine Elisabeth-Polka gespielt. Die Elisabeth, die jetzt am 19. November den Namenstag hat oder ihren Gedenktag hat, ist aber nicht die biblische Elisabeth, wo die Maria hinwandert, sondern die ist jüngeren Datums.
Die ist jüngeren Datums und deswegen auch wirklich verbürgt. Also die hat wirklich gelebt. Die Elisabeth, die Base von der Maria, die da so ungefähr gleichzeitig schwanger waren, die ist 1200 Jahre jünger sozusagen. Oder beziehungsweise die antike Elisabeth ist 1200 Jahre älter. Und unsere Elisabeth, die Elisabeth von Thüringen oder Elisabeth von Andechs, hat im 13. Jahrhundert gelebt, ist sehr früh schon gestorben, 1231. Mit 24 Jahren und stammt tatsächlich aus dem Geschlecht der Andechs-Merania. Deshalb ist die Elisabeth auch eng mit Bayern und mit Oberbayern verbunden, mit Andechs verbunden. Und in Andechs war ihr früher eine Kirche gewidmet, ist ihr jetzt noch ein Brünnlein gewidmet, die Elisabeth-Quelle, die an der Stelle der alten Kirche steht, die in der Säkularisation abgebrochen worden ist, leider. Und die wertvolle Ausstattung und alles hat man ins Kiental hinuntergeworfen, heißt es. Also man geht tatsächlich von Herrsching aus über das Kiental hoch nach Andechs und auf dem Weg kurz unterhalb von der Andechser Kirche und Kloster ist dieses Elisabeth-Brünnlein zu finden. Das ist eine kleine offene Kapelle und zu ihren Füßen kommt da unten das Wasser raus, was früher auch geholt wurde. Und in dieser kleinen offenen Kapellchen ist die Elisabeth mit der berühmtesten Stelle aus ihrer Legende dargestellt, nämlich dem Rosenwunder. Weil die Elisabeth soll auf der Wartburg angeblich mit ihrem Mann Ludwig gewohnt haben und angeblich war der böse und soll ihre Mildtätigkeit verurteilt haben, was aber gar nicht stimmt, das war auch ein Netter. aber die Legende weiß eben, dass die Elisabeth die Armen vor dem Tor mit Speisen versorgt hat und da mit einem Korb regelmäßig hinausgegangen ist. Und dann, sagt die Legende, ist eines Tages ihr Mann ihr begegnet und hat gesagt, was hast du denn da, was trockst du denn da schon wieder raus, so ungefähr. Und dann hat sie den Korb mit Speisen hergezeigt und die Speisen hatten sich in Rosen verwandelt. Und so konnte sie weiterhin die Armen mit Nahrung versorgen. Und diese Szene ist eben auf der Elisabeth-Quelle unterhalb von Andechs dargestellt. Und diese Quelle sprudelt immer noch. Und das ist einer der nächsten Möglichkeiten, wenn man hier in der oberbayerischen Gegend wohnt, tatsächlich einen Verehrungsort der Elisabeth aufzusuchen und einen Ort, an dem die Elisabeth sich durch vieles verewigt hat. Es soll zum Beispiel auch das Brautkleid der Elisabeth im Heiltumsschatz von Andechs vorhanden sein. Das hat sie angeblich zu Lebzeiten noch gespendet.
Also wir reden da tatsächlich von einer historischen Person, die vor, 800 Jahren, so kann man sagen.
Vor 800 Jahren, genau, 1231 ist sie gestorben, vor 800 Jahren gelebt hat und wirklich hochwohlgeboren aus dem Geschlecht der Andechs-Merania, die man ja heute noch in Diesen und Andechs deren Spuren sehen kann.
Auf zwei Persönlichkeiten müssen wir den Blick halt nur richten, was in dieser Brauchtumssendung unabdingbar ist. Da haben wir nämlich einen Anderl und eine Katl, einen Andreas und eine Katharina. Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat. Unser Vormittagsratsch heute mit der Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Es geht um Gedenktage im November und zwei prominente Daten haben wir noch. Den Andreas und die Katharina. Das war jetzt gerade die Anderl-Polka. Da sind wir jetzt vom Datum ein bisschen vorgegriffen, weil der Andreas ist am 30. November und zuvor kommt aber die Katharina am 25. November. Katrin stellt den Tanz ein.
Genau, die stellt den Tanz schon wieder ein. Und zwar hat die am 25. November ihren Gedenktag und stellt deswegen den Tanz ein, weil irgendwann in der Kirchengeschichte wurde die Fastenzeit vor Weihnachten, die ursprünglich 6 Wochen betragen hat, auf 4 Wochen verkürzt. Und die hat dann, nachdem am 25.12. die Christusgeburt ist, am 25.11. begonnen, die Fastenzeit. Und deswegen stellt Katrin den Tanz ein. Ansonsten und schließt Bass und Geigen ein, hat man auch gesagt. Katrin schließt Bass und Geigen ein. Ansonsten hat die Katharina damit überhaupt nichts zu tun, weil die nämlich im 4. Jahrhundert in Alexandria zugange war.
Also wir reden also von Ägypten, Alexandria.
Von gell? Ägypten, ja. Genau. Also die Stadt der Wissenschaft damals, also eine Großstadt für damalige Verhältnisse, eine Stadt der Gelehrten und der Wissenschaft. Und die Katharina ist Christin geworden, indem ihr im Traum das Jesuskind erschienen ist und ihr einen Ring an den Finger gesteckt hat. Und so wurde Christus ihr Bräutigam und sie wurde zur Christin. Diese Szene ist nämlich sehr oft dargestellt. Eigentlich kann man die Katharina gut erkennen an dem Rad. Die hat immer ein Radl dabei, weil sie dann von dem Kaiser gezwungen wurde oder gezwungen werden sollte, den heidnischen Göttern zu opfern, was sie aber als Christin abgelehnt hat. Da hat sie sich geweigert. Und schließlich ist sie nach vielen Verwicklungen zum Tode verurteilt worden und ist auf das Rad geflochten worden und durch das Rad hingerichtet worden.
Die Katharina mit dem Radl, da haben wir ja diesen Spruch, die drei heiligen Madel.
Genau, die Barbara mit dem Turm, die Margarete mit dem Wurm und die Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel. Mhm. Und deswegen weiß eigentlich jeder, dass man die Katharina wunderbar an dem Radl erkennen kann. Sie hat aber teilweise auch ein Schwert dabei, weil das auch bei ihrer Hinrichtung noch eine Rolle gespielt hat. Und diese Legende von der Katharina von Alexandria, da vermischen sich wahrscheinlich viele historische, antike Figuren und auch einiges Legendäre, weil dieses Radl, was die Katharina dabei hat, auch oft als Schicksalsrad gedeutet wird, was also schon antike Göttinnen oder keltische Gottheiten dabei hatten. Die Katharina ist also eine ganz wichtige Figur, die aber, wie gesagt, mit dem Einstellen der Musik und mit dem Einstellen des öffentlichen Tanzes eigentlich nichts zu tun hat. Dazu ist sie nur geworden, weil sie zufällig genau 4 Wochen vor Christi Geburt ihren Namenstag feiert. Deswegen ist uns die Katharina ein Begriff. Und 5 Tage später, am 30. November, hat der heilige Andreas seinen Gedenktag. Und auch der ist uns vielleicht noch durch das Andreaskreuz, dieses X-förmige Kreuz, was immer noch die Bahnübergänge bei uns sichert, bekannt, weil der angeblich an einem solchen Kreuz zu Tode gekommen ist. Aber der Andreas war, der Vorabend des Andreastages galt vielerorts als die erste Rauhnacht. Also oft haben die Rauhnächte schon mit der Andreasnacht begonnen, weil dann der Advent begonnen hat. Und das war eben auch wieder so ein Wendetag, eine Zäsur. Und so ist die Andreasnacht zur ersten Rauhnacht geworden und damit natürlich auch zu einer Orakelnacht, weil in den Rauhnächten ja die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits als aufgehoben galt. Und so haben vor allem die jungen Mädchen in der Andreasnacht das Orakel befragt und wollten halt wissen, wer wird mein Bräutigam? Da gab es verschiedene Orakel, die sie befragt haben, vom Scheitel-Orakel, wo sie also blind aus der Scheitelzor, also verschiedene Holzscheite nehmen mussten. Und je nachdem, ob die Holzscheite schön grad gewachsen waren oder schief und zuckert, haben sie einen schönen oder einen weniger schönen Bräutigam zu erwarten gehabt. Und es gab das Apfelschalen-Orakel, wo man einen Apfel geschält hat und hinter sich geworfen. Und dann hat man versucht, daraus den Namen des Bräutigams zu lesen. oder das Pantoffel-Orakel, wo man einen Pantoffel hinter sich geworfen hat und wo die Spitze des Pantoffels hingezeigt hat, aus der Richtung sollte der Bräutigam kommen. Also dieser Andreastag am 30. November, der weist schon ganz deutlich in die Adventszeit, in die Zeit der Rauhnächte. Und da werden auch die Tage immer dunkler und die Nächte immer länger.
Das machen wir jetzt als bisschen Vorausgriff. Ich habe ja ein Musikstück hergerichtet. Rauhnacht heißt es. Ich bedanke mich bei Dorothea Steinbacher für den Besuch und freue mich auf den nächsten Besuch. Der ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, im Anfang Dezember.
Bist wieder bei uns. Ich glaube am 5., aber ich muss selber nochmal nachschauen.
Ja. Dorothea Steinbacher, unsere Brauchtumsexpertin auf BR Heimat. Vergelt's Gott für den Besuch und eine gute Heimreise in dem Chiemgau.
Dankeschön.